Herzlich willkommen
zu STJG Laut,
dem Podcast der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft
mit Miriam und Tim,
alle zwei Wochen auf allen bekannten Kanälen.
Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von STJG Laut, dem Podcast der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Heute mit einem spannenden Thema.
Mit einem neuen Thema vor allem.
Vor allem mit einem neuen Thema. Ich überlege mir seit vielleicht 5 Jahren, wie man Themen rund um dieses Thema besser präsentieren kann in der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Und bin noch zu keinem richtigen Schluss gekommen. Deshalb bin ich mal gespannt, ob uns das hier gelingt. Warum lachst du? Du lächelst mich gerade so fragend an.
Nee, ich frage mich nur, ob das jetzt gerade total spannend ist oder ob man sich eher denkt, was redet er denn da? Aber okay, sag, was ist das die neue Thema?
Das neue Thema ist Diskriminierung. Und ich überlege mir wirklich seit echt schon fast 5 Jahren, wie man das Thema Diskriminierung als Fortbildung oder wie man das reinbringt. Oder ob es ein positives Wort zum Beispiel, man sagt immer, man ist gegen Rassismus. Und wie heißt es positiv? Heißt es Vielfalt? Wie ist es? Also was ist das Positive? Und Vielfalt trifft es aus meiner Sicht nicht so hundertprozentig. Und deshalb freue ich mich auf die Folgen und habe so ein bisschen Respekt auch.
Ja, das ist ja ein heikles Thema. Und eigentlich auch interessant, dass wir sagen, wie kann man es reinbringen? Denn ich glaube, es ist ja Teil unseres Alltags, ob wir wollen oder nicht. Also es ist sowieso Thema, es ist da, es ist auf dem Tisch. Und mir geht es jedenfalls so, das habe ich ja vorher schon zu dir gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil man hat auch schnell das Gefühl, was Falsches zu sagen oder darf man das sagen oder hätte ich das anders formulieren müssen. Ich bin mal gespannt, wie es uns gelingt.
Ja, auf die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung hinzuweisen und auch vielleicht zu merken, wo man selbst jemanden ausschließt. Eigentlich darum geht es ja, glaube ich, bei Diskriminierung, dass ich in meinem Kopf jemanden ausschließe oder durch meine Sprache jemanden ausschließe. Und das ist das, wo ich glaube, dass es, oder wo ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir sensibilisieren ein bisschen. Und weil das Thema so ein bisschen schwierig ist, haben wir gleich jemanden mitgebracht oder haben wir gleich zu unserer ersten Folge zu den ganzen Themen rund um Diskriminierung jemanden mitgebracht. Isabel Schirmeier, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, dürfen wir Isa sagen oder sollen wir Isabel sagen?
Ich darf gerne Isa sagen.
Hallo Isa, du arbeitest auch bei der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und du hast dich mit dem Thema Diskriminierung schon mehr auseinandergesetzt. Kann man das so sagen oder ist das?
Ich würde sagen, dass das ein Thema ist, das mich jeden Tag begleitet, auf jeden Fall, ja.
Okay.
Sowohl bei der Arbeit als auch privat.
Willst du ein bisschen erzählen, wie das kommt, dass dich das begleitet?
Naja, also ich bin Schulsozialarbeiterin bei der STJG und allein dadurch ist das Thema meines Arbeitsalltags. Es geht immer darum, wie können Menschen einbezogen werden, die vielleicht nicht immer mitgedacht sind. Und für mich privat ist es einfach wichtig, weil ich zum einen Teil betroffen bin von Diskriminierung, dadurch, dass ich eine Frau bin. Und weil es mir einfach wichtig ist, meine Sprache und mein Verhalten so diskriminierungsarm wie möglich zu gestalten.
Also ist es dann bei der Arbeit eher so, dass der Impuls von dir ausgeht oder ist es oft so, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Thema zu dir kommen?
Mal so, mal so. Also ich glaube, dass so das große Bewusstsein bei Kindern noch gar nicht so da ist. Die empfinden vielleicht Dinge als ungerecht oder verstehen Sachen nicht. Oder wenn man jetzt auch schaut, dass es ja auch Diskriminierung gar nicht in Form von Mensch zu Mensch gibt, sondern auch von Institution zu Mensch. Zum Beispiel, wenn eine Schule viele Treppen und keine Aufzüge hat. Deswegen begegnet mir das meistens einfach so, aber natürlich gibt es auch Kinder, die zu mir kommen und darüber sprechen wollen, über ihre Erfahrungen in der Schule, aber auch in der Familie oder im Alltag.
Ja. Ist eigentlich interessant, gell, dass es uns so sehr begegnet, dass es damit losgeht, es gibt einfach keinen Aufzug. Ja, also deswegen habe ich auch kurz gerade nachdenken müssen, weil es ist überall eigentlich. Also es sind so viele kleine Sachen, wo du das dazu packen könntest und sagst, hey, ganz ehrlich, da hat man nicht mitgedacht.
Genau.
Oder man schließt halt jemanden aus, also
automatisch. Bewusst oder unbewusst,
Bewusst oder unbewusst, genau.
Also man könnte sogar da schon anfangen zu hinterfragen, ob das Schulsystem, das gerade so existiert, ob das diskriminierend ist oder nicht.
Mhm. Was wir viele erleben gerade oder viel diskutieren auch so ist, darf man das noch so sagen oder so? Also das ist ja sozusagen…
Ich finde, die bessere Frage ist, möchte ich das noch so sagen oder möchte ich es nicht? Weil vom Dürfen oder vom Verboten sein spricht ja im Grunde erstmal niemand. Eigentlich. Außer Markus Söder. Ganz aktuell, wenn er vom Genderverbot spricht.
Ja, ich glaube, man redet meistens darüber, dass es so ein heimliches Verbot geben würde. Aber das gibt es eigentlich auch aus meiner Wahrnehmung nicht wirklich, sondern es ist halt einfach, man versucht sensibler zu sein oder ein bisschen besser die Leute mitzunehmen.
Ich empfinde das als einen Wandel vielleicht, der mir gar nicht schnell genug geht eigentlich. Aber ich finde das eigentlich sehr angenehm, dass man sich selber hinterfragen sollte oder kann oder darf, ob man Dinge noch sagen möchte. Möchte ich denn riskieren, dass ich andere Leute verletzt mit dem, was ich sage?
Dieses darf man das noch, das kommt auch daher, dass wenn jeder für sich entscheidet und darüber nachdenkt aktiv, ist es ja eine gute Sache. Ich glaube, ganz oft ist aber auch direkt so ein Bashing da, oder? Wenn jetzt ein Mann eben nicht gendert oder so, dass dann viele direkt sagen, hey, dir sind Frauen also scheißegal oder Mitarbeiterinnen oder wie auch immer so, die meinst du nicht. Und ich glaube, daher kommt dann dieses Gefühl, man darf das ja nicht mehr. Weil ja die Erwartung da ist, dass jeder aktiv darüber nachdenkt und sich Gedanken macht und sagt, hey, nehme ich jetzt alle mit in dem, was ich sage.
Ich merke, dass es auf jeden Fall irgendwie kein leichtes Thema ist. Also, nee. Ist wenn wir so zusammensitzen und jetzt hier so drüber reden, das ist nicht so, ich wünsche mir manchmal, dass man auch so leicht darüber redet, aber das ist doch irgendwie für mich mit Anstrengung verbunden. Also dieses Thema, und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also ich glaube, das kommt auch mit diesem, darf man darüber noch reden, dass man dieses Gefühl hat, ja, man macht etwas falsch oder so. Und ich glaube aber, das müssen wir irgendwie ausschalten. Also, dass man sagt, okay, es geht ja darum, wie gehe ich danach damit um? Also, wenn ich jetzt was sage, was dich verletzt, weil ich jetzt irgendwie jetzt nicht richtig aufgepasst habe oder so, und du mir das sagst, wie ich dann danach damit umgehe, und dann sage, okay, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich gar nicht, und dann das versuche dann nicht mehr so zu formulieren, sondern die Formulierung zu verändern. Das ist für mich dieses, und ich habe es gelernt von Rassismus kritisch, also dass man kritisch mit sich selbst umgeht und mit seiner Sprache und das einfach auch überprüft. Und dann, finde ich, ist es nicht mehr so schwer, sondern dann wird es vielleicht eher leicht, dass man sagt, okay, ja, das passiert. Es passiert mir bestimmt auch mal, vielleicht auch bei dem Podcast. Davor habe ich auch Sorge sozusagen, dass ich jemanden ausschließe jetzt, obwohl ich das eigentlich gerade nicht will hier bei diesen Folgen. Aber trotzdem, weil ich halt einfach manchmal meine Zunge schneller ist als mein Kopf und dann rede ich halt irgendwie so wie manchmal vor mich hin und dann merke ich, oh, das hätte ich jetzt vielleicht anders formulieren sollen. Und deshalb habe ich am Anfang auch mal, ich habe mich ja mit schon länger beschäftigt, ich habe früher immer mal gesagt, so, dass ich ein Sexist und ein Rassist bin, um zu zeigen, hey, man kann mit mir drüber reden. Also manchmal ist es ja so, wenn du was zugibst, dann reden die Leute auch eher. Und das ist aber nicht passiert bei diesen Themen. Also das ist so, wo ich gehofft habe, dass es so an Leute zu sagt, okay, mir geht's eh nicht, sondern es war dann so, ah, dann weißt du ja, warum du so wie du bist und dann kannst du es ja ändern. Also so, es war eher so ein Lehrding dann. Und seitdem sage ich das jetzt nicht mehr so. Weil ich will eigentlich mehr darauf hinweisen, dass es die Möglichkeiten gibt. Und wenn du es als Leitungsperson machst, glaube ich, dann ist es nochmal ein anderer Hinweis, ja, dass man ist davon nicht gefeilt, jemanden auszuschließen.
Ich glaube, der große Unterschied ist ja auch, passiert es dir, aber eigentlich bist du positiv dem Thema gegenüber eingestellt oder bemüht oder was auch immer oder bist du einfach ein Arschloch und es ist dir egal und du diskriminierst Menschen, weißt du, so, das ist ja schon auch ein großer Unterschied. Also
ich finde, also bei dem ganzen Thema muss auch immer Raum sein zu lernen und voneinander zu lernen. Du bist ja jetzt ein weißer Mann, der
weiser alter Mann, das darfst du schon noch dazu sagen.
Nee, weil ich habe das jetzt absichtlich nicht so formuliert, weil es gibt ja auch die Diskriminierungsform, alte Menschen zu diskriminieren. Also genau, oder die werden diskriminiert von einer Struktur, von einem System. Deswegen habe ich das jetzt absichtlich weggelassen, weil ich eigentlich sagen wollte, dass du an sich nicht von Diskriminierung betroffen bist. Vielleicht fällt dir das deswegen auch eher schwer oder die Berührung ist irgendwie nicht so da gewesen die letzten Jahre oder Jahrzehnte, weil du eben sowas vom System her nicht erfahren hast. Und genau,
ich, so diese, das kann sein, ja. Also diese, weil ich bin auch noch ziemlich groß, glaube ich. Das hilft also.
Genau, du bist eigentlich, du bist auch von deinem Äußeren als Mann erkennbar und du hast das äußere Erscheinungsbild eines großen, starken, weißen Mannes und das ist eigentlich so die Norm.
Und ich fühle mich auch als Mann.
Also genau, du bist, davon gehe ich jetzt mal aus, heterosexuell, das heißt, du bist auch nicht von Queerfeindlichkeit betroffen zum Beispiel, du bist kein Transmann, sondern ein Cis-Mann.
Das musst du nochmal erklären, was da der Unterschied ist.
Aber was ein Transmann ist, das weißt du.
Das weiß ich, ja.
Genau, aber Cis ist das Gegenteil von Trans. Das bedeutet, du wurdest geboren mit einem Geschlecht und du fühlst dich dem auch zugehörig.
Okay.
Der heterosexuelle weiße Mann ist das Normativ und alles, was dem nicht entspricht, ist nicht mehr heteronorm und dementsprechend eben von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen.
Okay, ich glaube, es fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Also wenn ich das so, ich weiß nur, dass es diese Prototypen, also wie ein Gott angelegt wurde zum Beispiel, also dass es immer Dummies, dass die immer männlich konnotiert waren oder männlich gelesen waren und dass auch die Anzahl der Toiletten und diese ganzen Problematiken, also beim Bausachen eigentlich immer auf Männer ausgedacht sind. Also die wie groß etwas gebaut wird, wie groß Abstände sind und so auf die Körperformen eines Mannes immer. Deshalb kann ich das in dem Bereich akzeptieren. Ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob ich das überall in allen Bereichen.
Du darfst gerne ein Beispiel nennen, wo du findest, dass das nicht so ist. Dann können wir ja mal drüber sprechen.
Boah, ist jetzt.
Also ich glaube, wenn du als Mädchen jetzt zum Beispiel Fußball spielen möchtest, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man dir sagt, nee, das geht nicht, weil wir haben keine Umkleidekabine für dich, als dass man das einem Jungen sagt. Oder wenn jetzt eine junge Frau eine Ausbildung machen will zu Maler und Lackiererin, dass sie eine Absage bekommt, weil wir würden dich zwar gerne nehmen, aber du kannst dich hier leider nur im Büro des Chefs umziehen, weil wir haben keine Umkleiden für dich. Also so ungefähr. Und ich glaube, das sind Sachen, das passieren Frauen, aber es würde Männern nicht passieren.
Okay, in dem Bereich kann ich das jetzt auch nachvollziehen.
Oder?
Ich denke, also so. Ja, genau, da kann ich das. Können wir das so machen, dass ich nicht so auf der Anklagebank bin?
Nein, wir sind doch nur beim Erklären noch.
Ja, genau, aber ich fühlt sich das gerade so an, dass ich jetzt der die cleveren Ideen haben muss, wo das nicht der Fall ist.
Aber wir können dich ja auch ein bisschen aus der Schussbahn nehmen. Ich habe nämlich eine Kleinigkeit mitgebracht, worüber wir ja mal sprechen können. Und zwar gibt es ja nicht nur diese individuelle Diskriminierung, über die wir gerade eben gesprochen haben, sondern es gibt eben so drei Ebenen von Diskriminierung. Und ich finde das auch ganz spannend, vor allem auch, wir sind ja jetzt alle bei der STJG, auch mal strukturell darauf zu schauen. Und zwar gibt es die Ebene der institutionellen Diskriminierung. Was denkt ihr, was das bedeutet?
Also ich habe das schon häufiger gehört und merke manchmal, dass es bei den institutionellen Diskriminierung, für mich ist das, wenn die Institution, also unsere Organisation, Leute ausschließt, automatisch. Zum Beispiel, war mal eine Diskussion, ob man Menschen mit Kopftuch an Schule arbeiten dürfen oder nicht. Mhm. Und dann wäre das eine institutionelle Diskriminierung.
Ja, man könnte sogar noch ein bisschen tiefer gehen und sagen, das ist eigentlich alles, was unsere Gewohnheiten, Strukturen, Abläufe, auch unsere Kultur vielleicht so ein bisschen, also alles, was um uns rum ist und uns umschließt, das kann diskriminierend sein. Also zum Beispiel das, was du gerade genannt hast, dass eigentlich so das Christentum so die Vorherrschaft hier hat und alles, was nicht christlich ist, hat es schwerer. Mhm. Da spricht man von institutioneller Diskriminierung. Das ist nichts, was du oder was ich jetzt speziell macht, aber das ist vielleicht auch das, was du meintest mit, ich bin Rassist oder ich bin Sexist, weil in der Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, besteht eben Rassismus und Sexismus und das haben wir mitbekommen und davon können wir uns nicht frei machen. Und das ist, glaube ich, das, was du damit sagen möchtest. Also wir sind damit aufgewachsen und unsere Strukturen um uns rum, die sind nun mal, wie sie sind und die sind zum Teil diskriminierend. Mhm. Und deswegen können wir uns davon gar nicht frei machen.
Ja, ich merke.
Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin zu dir gesagt habe, wo man das Gefühl hat, also wo ich mich frage, das können wir vielleicht auch abschließend klären heute, kann man nicht diskriminieren? Und das könnten wir ja quasi nicht, wie du jetzt gerade sagst, weil wir leben alle hier und es ist so, manche Strukturen sind eben so und die können wir einzeln ja gar nicht ändern. Also natürlich, jeder kann seinen Teil nicht beitragen, aber du weißt, genau, was ich meine. Ja, ja, genau. Also es ist ja so, manche Dinge sind so angelegt, werden so praktiziert und
man kann immer wieder darauf hinweisen oder hinwirken, dass man es vielleicht kritischer damit umgeht oder dass man nicht gleich diskriminiert, sondern ja, eher positiv den Menschen gegenüberkommt. Also ich glaube, das ist ja für mich der Unterschied, dass ich jemanden positiv beurteile oder jemanden negativ beurteile, wegen Äußerlichkeiten. Mhm.
Also da gibt es zum Beispiel das Beispiel von Geburtsdokumenten, habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass das an sich schon diskriminierend ist, weil es da nur die Möglichkeit gibt oder man muss sich entscheiden bei der Geburt von einem Kind, ist es männlich oder ist es weiblich? Und es gibt keine Möglichkeit, ein intergeschlechtliches Kind auch so zu benennen, was es ist, nämlich intergeschlechtlich. Man muss sich nach der Geburt eben entscheiden und das ist diskriminierend für intergeschlechtliche Menschen.
Ich glaube, vor allem ist es schwierig, weil diese Entscheidung der Eltern dann früher nicht revidiert werden konnte. Oder das, man hat es ja, glaube ich, ich sage mal das Wort Twitter, also das ist ja sozusagen dazwischen. Ich glaube, heute sagt man jetzt, wie hast du es genannt?
Intergeschlechtlich. Also die Person hat sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale.
Genau, und das ist nicht, wenn es nicht hundertprozentig eindeutig ist, dann muss man sich immer entscheiden
Genau, das wäre die institutionelle Diskriminierung. Eine bisschen Ebene drüber ist die strukturelle Diskriminierung und ich finde das ganz schwer auseinanderzuhalten. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte mit der Norm und alles, was eben nicht der Norm entspricht, ob es jetzt Religion oder Sexualität oder Hautfarbe oder Traditionen sind, wenn die eben nicht von der Mehrheitsgesellschaft mitgetragen werden und ausgeschlossen werden aus Abläufen zum Beispiel.
Und wie hieß das der Überbegriff?
Strukturelle Diskriminierung. Also das ist zum Beispiel, ob eine Frau mit Kopftuch als Lehrerin arbeiten darf.
Das heißt, dann hätte ich vorher das falsch definiert gehabt, dann wäre das ja, weil du hast es sofort
davor. Das verschwimmt ein bisschen. Es ist ein bisschen schwierig, das auch so klar zu trennen. Aber Beispiele dafür sind zum Beispiel Gender Pay Gap, dass Frauen immer noch im Durchschnitt schlechter bezahlt werden, Racial Profiling oder was ich ganz spannend finde, ist in der Medizin und in der Forschung besteht riesengroße strukturelle Diskriminierung. Könntest du dir vorstellen?
Weiß ich sogar warum. Also weil die Pharmakonzerne einen männlichen, die Medizin auslegen auf männlich gelesene Menschen und mit 80, 90 Kilo, glaube ich, und dann bestimmte Körpergröße noch. Und daraus wird das, wird an die Medizin ausgelegt und wird dann gesagt, was das optimale Mittel ist und wie die Dosierung ist, sozusagen. Mhm. Wow. Und deshalb, und das ist
Interessant.
Genau, das zum Beispiel, oder dass viele Krankheiten gar nicht an Frauen erforscht wird, dass zum Beispiel Herzinfarkte sich bei Frauen ganz anders auswirken als bei Männern oder auch, dass Endometriose noch nicht so wirklich in der Medizin angekommen ist und noch gar nicht richtig erforscht.
Das Spannende ist ja, dass es immer diese Norm gibt. Diese Norm von dem her ist, wo man selber herkommt. Also das, was ich mal auch ziemlich spannend fand, war, die Bilderkennung hat bei schwarzen Menschen am Anfang nicht funktioniert, weil man hat es am Anfang nur getestet mit weißen Menschen. Und dann hat diese ganze Bilderkennung nicht mehr funktioniert, weil man halt, wenn man mehr dunkle Hautpigmente hat, dann irgendwann hat es dann auf einmal aufgehört, das System. Und so ist dann die KI ist dann auch rassistisch in Teilen, weil sie halt das künstliche Intelligenz dann nicht kennt. Also und man muss halt schon immer gucken, von wo das herkommt und wen man vielleicht dann ausschließt, glaube ich. Das ist echt, also es ist verrückt, was es da noch für Gaps gibt.
Genau, um das noch abzuschließen, dann gibt es eben noch die individuelle Diskriminierung. Das ist das, wo wir viel am Anfang drüber gesprochen haben. Wie sprechen wir? Wie sieht vielleicht unser Freundeskreis aus und warum? Was finden wir attraktiv? Mit wem unterhalten wir uns? Wie gehen wir auf Menschen zu, die weiß gelesen sind? Wie gehen wir auf Menschen mit Kopftuch zu? Wie sprechen wir mit denen? Es fällt ja ganz oft auf, dass man plötzlich viel lauter und viel deutlicher spricht, wenn da mir jemand gegenüber sitzt, der nicht so aussieht wie ich zum Beispiel. Und das ist dann individuelle Diskriminierung.
Findest du, dass Diskriminierung schon also da anfängt, wenn mir jemand mir gefällt? Also wenn ich...
Ich würde das nicht als diskriminierend beschreiben. Vielleicht, also das ist schon eine Gewohnheit, aber ich finde, man darf das schon auch hinterfragen. Was sind denn meine Gewohnheiten und liegt es vielleicht daran, dass man mir als Kind immer gesagt hat, wer hat Angst vorm schwarzen Mann zum Beispiel oder gewisse Kinderlieder, die auch immer noch im Umkreis sind oder was für Kinderbücher habe ich gesehen und was ist so das was für mich gewohnt ist und dem dreht man sich ja eher zu als dem, was einem ungewohnt ist. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich natürlich gibt es diskriminierende Kinderbücher und Kinderlieder und alles Mögliche. Ich würde das jetzt nicht grundsätzlich als Diskriminierung beschreiben, aber ich finde schon, dass es dazu führen kann, auf jeden Fall.
Das ist ja quasi nicht deine Schuld, in Anführungszeichen, aber wenn deine Eltern immer gesagt haben, das und das geht gar nicht, das prägt dich ja dann.
Ja, ich frage mich gerade, wo meine, also auf was mir gefällt sozusagen, wie da meine Prägung ist bei zum Beispiel Frauen jetzt. Also ob das, ob das jemanden ausgrenzt. Ich glaube, ja.
Ja, also ich glaube, es geht viel um Sehgewohnheiten und Gewohnheiten allgemein. Stereotype ist ja immer ein Begriff, der auch wieder so in dem Umfeld Diskriminierung auftritt. Und ja, also mir ist es wichtig für mich selber, solche Dinge zu hinterfragen, auch meine eigenen Schönheitsideale mir selber gegenüber und anderen Frauen gegenüber und da eben so die Sehgewohnheiten zu verändern vielleicht. Und es sind einfach nicht mehr die gleichen Menschen, wie es bei mir jetzt vor 25 Jahren waren, wo ich ein Kind war irgendwie. Da sah natürlich eine Schulklasse anders aus. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich in der Schule ansetze. Die Bücher, die ich bei mir im Büro habe, die sind alle sehr divers gestaltet. Da kommen ganz viele schwarze Kinder vor, da kommen Kinder in Rollstühlen vor. Einfach, dass das in Anführungszeichen normaler wird, sowas zu sehen und dass es klar ist, es gehört zu uns. Jeder, egal wie er aussieht oder wie sie aussieht, das gehört einfach dazu und es ist eine Vielfalt. Du hattest vorhin von Vielfalt gesprochen. Ich glaube nicht, dass Vielfalt die Lösung gegen Diskriminierung ist und ich glaube auch nicht, dass es das Gegenteil oder die positive Formulierung dafür ist, aber zumindest, was die individuelle Diskriminierung angeht, verändert es zumindest so eine Gewohnheit. Weil eine diskriminierende Struktur wird nicht weniger diskriminierend, nur weil da jetzt zwei Frauen an der Spitze stehen zum Beispiel. man spricht da ja oft auch von Rainbow Washing oder Pink Washing. Jetzt stellen wir da zwei Frauen an die Chefposition und dann haben wir uns damit reingewaschen, dann ist schon alles wieder gut, aber das verändert ja nicht die Struktur, die dahinter steckt.
Aber könnte. Könnte langsam die Struktur verändern. Welche? Die männlich unterstützende Struktur könnten die beiden Frauen, die an der Spitze sind, dann das langsam verändern.
Vielleicht das Gender Pay Gap wird dadurch aber zum Beispiel nicht aufgehoben.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Warum wird es nicht aufgehoben, wenn die Frauen…
Naja, weil es ja nicht darum geht, was die zwei Frauen jetzt als Einzelne verdienen, sondern dass weltweit Frauen einfach immer noch viel weniger verdienen.
Ja, aber wenn die beiden Frauen in ihrem Unternehmen jetzt an alle gleich bezahlen würden…
Naja, dann ist es in dem Unternehmen ja.
Nehmen so, und dann würde das ja vielleicht als Vorbild für andere gehen. Und
deswegen machen trotzdem immer noch vermehrt Frauen unbezahlte Care-Arbeit oder sind in den prekär bezahlten Reinigungs- und Hauswirtschaftsberufen. Und das ist ja auch nichts, was, also beim Gender Pay Gap geht es ja nicht darum, was am Ende auf dem Papier steht, sondern wenn man sich das Leben von einer Frau anschaut oder von Frauen im Allgemeinen auf der Welt, damit muss man es ja vergleichen. Es geht nicht um die einzelne Frau an sich. Genau, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass Diskriminierung nicht aufgehoben wird, nur weil wir uns vielfältiger aufstellen. Also das ist ein Trugschluss.
Aber es ist trotzdem ein Lösungsansatz.
Möchtest du eine Antwort? Ist das eine Frage?
Nee, es war eine Aussage.
Okay, meine Antwort ist nein. Also nein, nicht ausschließlich. Weil eben diese strukturelle Diskriminierung immer noch da oben drüber steht.
Okay, aber wie verändern sich Strukturen? Und Unternehmensphilosophie, Politik oder Kultur verändert sich halt und braucht halt länger. Und wenn du oben anfängst oder bei den deutlich sichtbaren Sachen anfängst, dann wird sich das auch irgendwann in der Kultur widerspiegeln.
Glaubst du, dass es so funktioniert?
So bin ich bisher davon ausgegangen, dass Veränderungen in Gesellschaft passieren, ja.
Was denkst du?
Ich glaube nicht, dass es so ist, weil wenn du dir jetzt einen Tisch vorstellst mit Führungskräften und nur weil du da jetzt Personen austauscht, findet da ja kein Wandel statt, weißt? Das ist so, ich frage mich dann, macht man das, damit es auf dem Bild gut aussieht, weißt du? Dass man sagt, ah, guck mal, da arbeiten doch drei Frauen in Führungspositionen, ist doch völlig in Ordnung, was wollt ihr? Weil das heißt ja auch nicht, dass diese Frauen sich dafür einsetzen. Also was, wenn das Denken und das Handeln sich nicht verändert?
Aber Denken und Handeln verändert sich ja immer nur bei einem selbst und dann geht's in die Gesellschaft ein. Ich finde, das ist der erste Schritt halt.
Aber nur die Köpfe auszutauschen, ist doch nicht der erste Schritt.
Okay, dann sag mir, was der erste Schritt
also
ist.
Also es könnten doch genauso gut 8 Männer da sitzen, wenn die richtige Einstellung haben. Dann können die doch mehr verändern, als wenn man, das ist für mich dann so, wo man sagt, wir tun jetzt so als ob, weil wir tauschen die Leute aus, wir setzen da noch 2 Asiaten hin und so, okay, passt. Ja und? Also das ist ja dann nur nach außen, was nicht heißt, dass sie nicht die richtige Einstellung mitbringen können, so. Aber das reicht nicht.
Und ich glaube, da muss man wieder diese Ebenen unterscheiden. Die individuelle Diskriminierung kann vielleicht so verändert werden, indem wir sagen, wir mischen Gruppen, wir bringen da weibliche Perspektiven mit rein, wir bringen da migrantische Perspektiven rein. Aber diese strukturelle und institutionelle Diskriminierung hebst du so nicht auf.
Aber wie hebst du sie dann auf? Also ich glaube, dass ich, meine Vermutung oder meine bisherige Überzeugung war so, dass man das langsam verändert, diverser wird und dann das also ich fange jetzt schon an zu stottern sozusagen.
Nee.
Aber dadurch sich dann auch die Gesellschaft verändert über halt einfach eine längere Zeit.
Ich glaube, es müssen sich festgefahrene Strukturen lösen, die Diskriminierung begünstigen.
Und das passiert ja dadurch, dass wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlichem Aussehen und vielleicht noch unterschiedlichem Alter zusammen.
Unterschiedlichem Bildungsgrad, also weißt du, wie viele Leute mussten an den Tisch setzen, damit du alles abdeckst. Das ist also unrealistisch, das kann es nicht sein.
Für mich war es immer so, dass man versucht, so viel wie möglich Diversität hineinzubringen, um in Themen, um an alles gerecht zu werden. So war jetzt bisher meine Anlösung.
Gehört also bestimmt auch dazu. Also ist ja nicht falsch.
Also ich schließe mich auch da an, weil nur weil das diverser aussieht, bedeutet es ja nicht, dass es dann direkt auch diverser wird. Also ich glaube, um im Größeren was zu verändern, und jetzt gehen wir mal nicht auf die ganz obere Stufe, sondern schauen mal so im einzelnen Betrieb. Wir können ja auch von unserem Betrieb irgendwie ausgehen. Ist meiner Meinung nach der erste Schritt, was du vorhin auch schon angedeutet hattest, Tim, ist so diese Bereitschaft, das auch anzuerkennen, dass es das eben gibt und dass kein Bereich der Welt ausgenommen ist von Diskriminierung. Und ich glaube, das müsste so der erste Schritt sein, das anzuerkennen und also im Großen anzuerkennen und für jeden Einzelnen das anzuerkennen und sich und nicht so zu tun, als wären wir frei davon. Also nicht individuell und auch nicht im Größeren. Und dann eben zu sagen, ja, wir haben das und wir haben auch Einrichtungen, die diskriminierend sind. Und wir haben bestimmt auch, und da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wir haben auch Individuen in unserem Unternehmen, die sich diskriminierend verhalten und das vielleicht nicht, weil sie es nicht besser wissen, sondern weil sie einfach einen scheiß Charakter haben. Eben im Großen und Ganzen zu sagen, Diskriminierung, das gibt's, wir sind da nicht frei von. Es gibt Rassismus, es gibt auch Diskriminierung aufgrund der Religion, es gibt Queerfeindlichkeit in unserem Unternehmen, es gibt Sexismus in unserem Unternehmen, es gibt sexualisierte Gewalt in unserem Unternehmen, und da müssen wir einfach hingucken. Und das geht nicht weg, indem wir einfach sagen, ja, nee, also das passiert bei anderen, wir sind ein soziales Unternehmen, sowas gibt's bei uns nicht. Und dadurch ändert sich halt nichts. Oder zu sagen, du musst dich so und so verhalten, und wenn das jeder für sich selber macht, dann wird es schon irgendwie werden. Sondern das ist schon auch was, wo das große Ganze mitgehen muss.
Ja, deshalb machen wir, glaube ich, auch diesen Podcast oder dieses Thema, weil uns das, glaube ich, wichtig ist, dass wir darüber einfach auch sprechen und auch mal trauen, schwierige Themen die uns selber vielleicht auch betreffen und wo wir vielleicht auch noch nicht die letzte Weisheit, letzter Schluss haben, anzusprechen und einfach zu lernen.
Ja, das ist wie mit dem Thema Einsamkeit, wo wir gesagt haben, man muss einfach viel aufmerksamer werden, für sich, für andere ein Auge haben. Und das ist ja das Gleiche. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, man muss mit einem Schnips, ist man perfekt, weil, haben wir ja festgestellt, können wir nicht sein.
Genau.
Wir können es alleine gar nicht schaffen. Aber wenn man einfach sich einen Blick dafür bewahrt oder mit offenen Augen durch die Straßen geht, zur Arbeit geht, egal wohin geht, bei seiner Familie ist, da offen dafür ist. Ja, und jetzt so wie wir darüber sprechen, ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja, und in dem Zusammenhang kommt oft zu dieser Begriff Fehlerfreundlichkeit oder Fehlerkultur, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, ich finde, es muss Raum geben, da zu lernen zu dürfen und eventuell auch Fehler zu machen in einem gewissen Rahmen. Und das muss eben auch auf struktureller Ebene passieren. Und dann gibt es ja auch vom Gesetzgeber gewisse Handlungsempfehlungen.
Wie meinst du das auf struktureller Ebene? Also wie soll eine Fehlerfreundlichkeit...
Nee, du hattest vorhin gesagt, du überlegst dir seit Jahren, was es zum Beispiel für Fortbildung oder Weiterbildung geben könnte in unserem Bereich. Mhm. Das wäre ja zumindest mal was, sowas anzubieten oder sowas auch verpflichtend zum Beispiel anzubieten.
Ich glaube, dass es verpflichtend immer nicht so funktioniert. Also das ist so, weil, also ich habe mich echt gefragt, was für eine, also ich wollte eine Fortbildung machen zum Thema Rassismus oder zum, habe ich gefragt, wie muss ich es formulieren, dass Menschen, wo ich denke, dass sie rassistisch denken, handeln manchmal, dahin gehen. Weil jeder würde sofort sagen, nein, ich bin doch kein Rassist. Also sozusagen, deshalb habe ich das dann umformuliert und habe gesagt, okay, ich bin's, mal gucken, was dann passiert. Das hat aber auch nicht so gefruchtet. Also so war meine Überlegung halt. Und wie muss ich es dann nennen, damit man offen dahin geht? Also weil du bist ja immer sofort in dieser Rückwärtshaltung, nee, ich bin das nicht, ich will das ja gar nicht sein und ich bin es auch gar nicht, Punkt. Und damit kommst du ja gar nicht mehr, dass du rassismuskritisch bist, dass du also vorsichtig anguckst, oh, wo könnte ich vielleicht jemanden ausgrenzen.
Jetzt bin ich die einzige Pädagogin am Tisch, gell? Mhm. Also jetzt die Frage ist ja, wie macht man das denn mit Kindern? Wie formuliert man denn Dinge positiv, damit sie das gerne machen?
Deshalb habe ich immer gesucht nach dem positiven Wort, was Rassismus
bedeutet. Ja, ich frage mich aber manchmal, wieso muss ich Dinge positiv verpacken, dass sich Leute, die sich diskriminierend verhalten, nicht auf den Schlips getreten fühlen? Also da komme ich manchmal so ein bisschen an meine Grenzen, so ein bisschen dieses Toleranzparadoxon. Also inwieweit muss ich das tolerieren, dass Leute intolerant sind? Und muss es dann vielleicht nicht manchmal, also ich meine, bei der STJG gibt es verpflichtende Schulungen, wie zum Beispiel die 8a-Schulung, die ist verpflichtend für die KollegInnen oder für bestimmte KollegInnen und zumindest eine Person im Team. Und wieso nicht auch andere verpflichtende Fortbildungen machen? Also das ist jetzt ja nicht nur auf die STJG bestimmt. Ja. Ich meine, das ist ja in allen anderen Bereichen auch so. Kein Unternehmen ist frei davon. Und das meine ich halt das mit dieser strukturellen Veränderung. Und wenn wir als Arbeitgeber sagen, wir möchten antidiskriminierend sein und wir möchten versuchen, diese Strukturen aufzubrechen, dann muss eben was passieren und nicht, naja, also dann formuliere ich das so süß wie möglich, dass du das irgendwie cool findest und dann gibt es da noch einen extra Kaffee mit Milchschaum, damit du da auch eine coole Experience hast. So, nee, also das muss ja schon irgendwie klar sein, dass wir hier eine Haltung
arg
haben.
Arg negativ sozusagen oder also arg geframed. In
ja, ich war jetzt sehr Richtung. Überspitzt.
Genau.
So bin ich. So,
genau. Vielen Dank, dass du das.
Aber weißt du, worauf ich raus möchte? Also ich finde, wir haben ja, also es gibt ja auch einen Kodex und es gibt ja auch Gesetze, die bestimmte Dinge festschreiben. Aber die bringen natürlich nichts, wenn wir uns nicht dran halten oder wenn wir den Leuten nicht die Möglichkeit geben, sich dran halten zu können, weil sie vielleicht damit keine Berührungspunkte haben und weil ihnen noch niemand gesagt hat, dass das Verhalten nicht okay ist oder weil es da bisher keine Konsequenzen draus gab. Aber das nimmt ja niemand oder das nimmt auch kein Unternehmen aus der Verantwortung. Und dann ist halt die Frage, wie spreche ich die Leute, die ich neu einstelle zum Beispiel, wie spreche ich die an auf das Thema, schon direkt von Anfang an?
Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, ich meine, wenn du jetzt in der Gastro arbeitest, dann ist auch verpflichtend, dass du diese Hygieneschulung machst. Genau. Das ist ein richtig blödes Beispiel, ja. Aber ja, warum sagt man nicht, wir stehen dafür, das ist uns wichtig, das gehört bei uns ganz nach oben und wir wollen da was machen. Ja, warum, ist jetzt halt die Frage. Können wir jetzt vielleicht zu dritt am Tisch hier nicht klären, nee, aber
absolut nicht. Ja. Ich finde natürlich Eigenverantwortung und so weiter, aber ich fände das sehr wichtig.
Ja, deshalb haben wir auch gesagt, dass wir dich heute einladen, weil du weil du für dieses Thema
brennst.
Genau, das hört sich vielleicht jetzt doof an, ja, aber ich glaube, dass es dir wichtig ist und dass du zu diesem Thema A, was sagen kannst und B, auch eine Meinung hast. Also
ja.
Und auch noch Veränderung willst. Also deshalb dieses Brennen.
Ja.
Und das, wir wollten immer Menschen treffen, die für was stehen und für was brennen.
Schwere Folge.
Findest du?
Ja, aber wichtig. Also ja, finde ich. Aber ich empfinde viele Dinge am Tag schwer.
Also ich gehe empowered raus jetzt. Ich finde das, fand es angenehm.
Ja, also ich meine jetzt nicht, dass es mich runterzieht oder sowas. So eher, es hat jetzt nochmal einen Blick geschärft. Es hat auch nochmal voll viel losgetreten in mir, so nochmal drüber nachzudenken.
Vielen Dank.
Gerne.
Für deine lautstarken, auch manchmal fast ja, du warst schon sehr heute mit Herzblut dabei. Das hat man gemerkt.
Richtig, richtig. Gut.
Genau.
Danke für die Einladung.